So, grüß euch zusammen. Das Thema, wie Sie mich angerufen haben, ich soll auch irgendwas machen. Und dann habe ich das Thema deshalb gewählt, nicht weil es unbedingt jetzt mein Lieblingsthema ist, weil ich es gerade vorbereitet habe. Ich bin gerade dabei, so beim größten Gebot, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das so, so mache ich das halt mit euch, so Trockentraining. Ich war vor 2 Monaten, war ich in Montreal auf einer Konferenz auch, wo ich gesprochen habe. Und da hatte ich das Vorrecht, eines Abends war eine Jazzband. Montreal ist so die Jazz-Hauptstadt von Kanada, so wie New Orleans von Amerika, USA. Und wie die gespielt haben, das war irgendwie schön, denen zuzusehen. Du hast gemerkt, die lieben ihre Musik. Und das war einfach lustig, denen zuzusehen. Und man hat gerne mitgemacht. Zufällig habe ich auch ein Buch dort gekauft von einem gewissen Donald Miller. Das heißt Blue Like Jazz. Und in seinem Vorwort hat er geschrieben, ich konnte Jazzmusik nie leiden, weil Jazz hält sich nicht an feste Vorgaben. Aber eines Tages war ich in Portland und ich sah einen Mann, wie er sein Saxophon spielte. Ich stand da für 15 Minuten und er öffnete kein einziges Mal seine Augen. Seitdem mag ich Jazz. Manchmal muss man jemand anders sehen, wie er etwas liebt, bevor man es selbst lieben kann. Es ist, als ob sie dir den Weg zeigen. Und dann schreibt er, ich konnte Gott nie leiden, weil Gott hält sich nicht an feste Vorgaben. Und dann kommt das Buch. Wisst ihr, manchmal müssen Menschen einen Christen sehen, wie er sein Leben und sein Leben mit Jesus genießt, bevor sie selbst Freude daran finden. Und ich glaube, ein Grund, warum viele Menschen mit Gott nichts zu tun haben wollen, ist, sie sehen einfach kaum Christen, die ihr Leben und ihr Leben mit Jesus wirklich genießen. Anstatt dass man ein Leben des Abenteuers demonstriert, ist es oft ein Leben voller Gesetzlichkeit und Besserwisserei. Im besten Fall werden Christen manchmal eingestuft als nette Menschen, im schlimmsten Fall als religiöse Neurotiker. Ich kann das verstehen. Und ich frage mich manchmal, wo ist dieses Leben in Freiheit? Psalm 31, Vers 9 gefällt mir. Du hast meine Füße auf weitem Raum gestellt. Wo ist dieser weite Raum in uns Christen? Wo ist die Freiheit, von der die Bibel redet? Und ich glaube, wir müssen uns entschuldigen manchmal bei der Welt, dass wir Jesus Christus so falsch interpretieren durch unser Leben. Warum ist es, und das ist eine Frage, die ich mich oft stelle, warum ist es, dass wir als Christen oft unser Leben und Christus so wenig genießen? Da gibt es sicher mehrere Gründe, aber ein Grund, glaube ich, und vielleicht ist es überraschend für dich, es war überraschend für mich, dass wir uns selbst nicht lieben und darum das Leben nicht genießen. Gabriele, gell? Stimmt's? Ich habe mit der Gabriele geredet und ich gesagt, das Thema, das mache ich jetzt gerade. Dann hat sie gesagt, das habe ich schon so oft gehört. Und dann denke ich, ja, dann weiß ich auch nicht, soll ich es doch nicht machen. Aber wisst ihr was? Ich habe mein ganzes Leben noch keine Predigt über Selbstliebe gehört und ich habe selbst noch nie darüber gepredigt. Das war das erste Mal. Und das ist eigentlich überraschend, weil Gott gebietet uns in seinem Wort klipp und klar, uns selbst zu lieben. Das ist mir nie so aufgefallen. Ich habe einen klugen Computer und nachgeschaut. Aber sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ich lese euch nur ein paar vor, zumindest neunmal ist es klar in der Bibel und fast immer eingebunden im größten Gebot. Im 3. Mose Kapitel 19 und Vers 18 zum Beispiel. Ich lese euch nur ein paar Verse vor. 3. Mose 19 und Vers 18. Da sagt Mose: Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Im Vers 34 im selben Kapitel: Wie ein Einheimischer unter euch soll auch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Dann wissen wir das größte Gebot, das ist wiederholt in den Evangelien, wo ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und sagt: Was ist das größte Gebot? Und er sagt: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt oder Kraft, und deinen Nächsten wie dich selbst. Römer Kapitel 13, Vers 9 lesen wir: Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Galater Kapitel 5, Vers 14 lesen wir: Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Gesetz ist darin erfüllt. Und im Jakobus Kapitel 2, Vers 8 gefällt mir besonders gut. Da sagt er: Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, gefällt mir, das ist das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr Recht. Ich habe mich gefragt, warum ist es, dass ich noch keine Predigt gehört habe und ich selber noch nie darüber gepredigt habe? Ich glaube, es kommt daher, dass ich mit einem falschen Eindruck aufgewachsen bin, nämlich, ich bin so aufgewachsen, ob bewusst oder unbewusst: Sich selbst lieben ist egoistisch, ist ungeistlich, gefährlich und unbiblisch. Ich bin aufgewachsen mit, im Englisch nennt man es der Joy Theology. Joy, J-O-Y. Jesus first, others second, yourself last. Das ist diese Joy-Theologie. Meine Schlussfolgerung war: Nur die Ungeistlichen und die Unreifen in Christen lieben sich selbst. Aber wenn man richtig reif ist, dann liebt man nur noch den Nächsten und vergisst sich selbst. Man ist nur noch beschäftigt mit Gott und den Nächsten, und sich selbst, das kann man vergessen oder zurückstellen. Aber wisst ihr, was ich nie wirklich gesehen habe? Es ist das Gebot Gottes: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In anderen Worten: Wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich meinen Nächsten nicht lieben. Das ist der Schlüssel. Wenn eine Person sich selbst nicht leiden mag, dann hat der Nachbar ein Problem mit ihm. Hast du einen Nachbarn zu Hause, der sich selbst nicht leiden kann? Mit dem hast du immer Probleme. Der kann nämlich dich auch nicht leiden. Ich sage bereits meinen Töchtern: Sag, heiratet nie einen Mann, der sich selbst nicht liebt. Du wirst Probleme haben. Wie sollten wir Gott lieben nach den Anweisungen Gottes? Sollten wir den Nächsten so lieben, wie wir Gott lieben? Nein, niemals. Du zerstörst ihn damit. Du sollst deinen Nächsten nicht lieben, wie du Gott liebst. Du sollst deinen Nächsten lieben, so wie du dich selbst liebst, ist das Gebot Gottes. Wie lieben wir Gott? Wie sollten wir Gott lieben? Gott sollten wir lieben mit ganzen Seele, mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Ich kann dir zeigen, es ist ein Unterschied zwischen Gottes Lieben und Nächstenlieben und Selbstliebe. Gott sollten wir lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, zu jeder Zeit. Weißt du, wie du dich selbst und den Nächsten lieben sollst im Vergleich zu Gott? Die Bibel ist ganz klar. Du sollst die anderen hassen. Lukas Kapitel 14, Vers 26. Lukas 14, 26 spricht Jesus ein klares Wort. Wenn es ein bisschen verwirrend ist jetzt, macht er nichts draus, wird schon besser. Lukas 14, 26 sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Hassen übrigens in dieser Passage hat nichts zu tun mit einer Emotion, sondern Hassen in dieser Passage hat damit zu tun, dass wir das andere zurückstellen, an zweite Stelle stellen. Das heißt, Jesus sagt, eure Liebe zu mir im Vergleich zu anderen soll wie Hass erscheinen. Er streicht nur den Unterschied heraus. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist der, unsere Liebe zu Gott ist eine andere als unsere Liebe zu unserem Nächsten oder zu uns selbst. Es ist nicht dasselbe. Jesus streicht das ganz klar heraus. Nun, wie sollten wir, oder nochmal zurück, bevor wir andere lieben können, das ist meine tiefe Überzeugung, müssen wir zuerst die Liebe von Gott empfangen. Johannes 4, 1. Johannes 4, Vers 7 lesen wir, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Im Römer 15, Vers 7 lesen wir, nehmt euch einander an, so wie Christus euch bereits angenommen hat. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir unseren Nächsten und uns selbst nicht so lieben können, wie wir sollten, bevor wir nicht die Liebe von Christus empfangen haben. Das ist interessant zu beobachten. Darum Kinder zum Beispiel aus liebenden Haushalten, ob christlich oder nicht christlich, völlig egal. Kinder, die liebend aufwachsen, haben ein wesentlich gesünderes Selbstbewusstsein und sind viel eher in der Lage, andere anzunehmen, wie sie sind, als Kinder, die nicht liebend aufwachsen. Und ein Zitat, das ich oft verwende, die meisten Menschen leben, damit sie geliebt werden, statt dass sie leben, weil sie geliebt sind. Das ist wie Tag und Nacht. Nun, wie sollten wir einander lieben? Wie sollten wir den Nächsten lieben? Die Antwort ist, so wie du dich selbst liebst. Ich glaube, ein Grund, warum wir so selektiv sind, wenn es dazu kommt, andere zu lieben, ist, weil wir nie gelernt haben, uns selbst zu lieben. Es kann sein, wenn du dich schwer tust, andere zu lieben, es kann sein, dass das nichts zu tun hat mit deiner Hingabe zu Gott. Die kann völlig okay sein. Es kann sein, der Grund, warum du andere nicht liebst, ist, weil du dich selbst nicht liebst, weil du dich selbst noch nie angenommen hast, so wie du bist. Es kann sein, dass du noch nie angenommen hast, deine Persönlichkeit, deine Schwächen, so wie du aussiehst. Und wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du die Liebe nicht weitergeben. Denn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Und darum diese Reihenfolge, Gott zuerst, die Nächsten zu zweit und ich als Letzter, ist falsch. Die richtige Reihenfolge ist Gott zuerst, dann mich selbst lieben, und parallel, weil im Wert ist er nicht der dritte, sondern parallel, aber zuerst komme ich. Parallel kann ich dann erst an dritter Stelle den Nächsten lieben. Das ist Gottes Ordnung. Wenn du gut sein möchtest zu anderen Menschen, musst du lernen, gut sein zu dir selbst. Eine Geschichte erzählt, wo ein Geschäftsmann zu seinem Chef ging und ihn gefragt hat nach dem Geheimnis des Lebens, eines erfolgreichen Lebens, und der Chef sagte, Das Geheimnis ist, mache jeden Tag eine Person glücklich. Selbst wenn diese Person oder besonders wenn diese Person du selbst bist. Selbstliebe ist keine Selbstsucht. Wir kommen dahin in einer Minute. Selbstliebe ist eine absolute Notwendigkeit, wenn wir fähig sein wollen, andere zu lieben. Das ist nicht nur psychologisch korrekt, sondern das klare Gebot Gottes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich weiß nicht, das Gebet für das Jabez zum Beispiel, das habe ich schon immer geschätzt und schon lange gepredigt, bevor Bruce Wilkinson es auf den Markt gebracht hat. Sein kleines Buch, The Prayer of Jabez, ein super kleines Büchlein. 1. Chronik, Kapitel 4, Vers 9 und 10. Gewisse Christen können es wieder nicht leiden, das ist typisch. Steht zwar in der Bibel, aber ist trotzdem nicht gut. Weil Jabez hat gebetet, Herr, segne mich. Herr, erweitere mein Gebiet. Herr, lass deine Hand über mir sein. Herr, halte das Übel fern von mir. Und Herr, mach, dass kein Schmerz mich trifft. Für viele Christen ist das nicht ganz koscher, weil das ist ja zu selbstsüchtig. Freunde, erstens steht es in der Bibel. Zweitens wird über Jabez gesagt, er war angesehener als seine Brüder. Und drittens wird über Jabez gesagt, Gott erfüllte, wofür er ihn fragte. Und wisst ihr was? Ist es nicht angenehm, mit einem gesegneten Menschen Mittag zu essen? Ist doch was Wunderbares. Ist es nicht ein Segen, wenn dein Gebiet erweitert wird, wenn eine Gemeinde wächst, wenn in Japan Christen dazukommen, erweitere mein Gebiet, ist das nicht wunderbar? Wollen wir nicht alle, ist es nicht schön, wenn wir beten, Gott sei bei mir, lass deine Hand über mir sein, ist das nicht normal? Sollten wir uns nicht wünschen, halte das Böse fern von mir, sollten wir uns nicht wünschen, dass das Böse fern von uns bleibt? Und ehrlich gesagt, ich habe noch nie gebeten, Herr, gib mir ein bisschen mehr Schmerz, das wäre gut. Habe ich noch nie gemacht. Auf sich selbst zu schauen, ist kein Egoismus, sondern ganz einfach, auf sich selbst zu schauen, ist gute Haushalterschaft mit dem einzigen Geschenk, das du anderen Menschen geben kannst, und das bist du selbst. Sonst hast du nichts. Du hast nur dich selbst. Und wenn Christus in dir wohnt, hast du den Menschen viel zu geben. Nun, Frage, wie lieben wir uns selbst und wie lieben wir den Nächsten? Und da kommt es zu einer schwierigen Frage, nämlich, was ist die Definition von Liebe? Wenn ich euch jetzt fragen würde, könnte jemand von euch in einem Satz Liebe definieren? Ist ein bisschen zu groß der Rahmen, aber ich mache das öfter. Und ich habe herausgefunden, die wenigsten Christen können Liebe definieren. Ist ganz schön schwierig. Sie sagen dann, ja, Gott ist Liebe. Ja, das ist nicht sehr hilfreich. Wenn ich nicht weiß, was Liebe ist, weiß ich nicht, was Gott ist. 1. Korinther 13 kommt in den Sinn, wo steht, Liebe ist langmütig und so weiter. Aber 1. Korinther 13 beschreibt das Resultat von Liebe. Es beschreibt, was Liebe bewirkt, aber nicht, was Liebe ist. Was ist Liebe? Wie liebe ich mich selbst und wie liebe ich andere? Und die beste Antwort, die ich in der Bibel gefunden habe, war im Epheserbrief Kapitel 5. Schlagt mal auf mit mir, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Epheser Kapitel 5. Da spricht Paulus über Mann und Frau und Christus und die Gemeinde. Und dann sagt er zwei Verse, und ich muss euch auch ehrlich gestehen, ich habe noch keinen einzigen Theologen, eine Ausnahme. Josh McDowell war mal bei uns, der hat über diesen Vers geredet. Aber sonst habe ich noch keinen Theologen gefunden, der diese Verse ausgelegt hätte. Epheser 5, 28. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Wie soll der Mann seine Frau lieben wie seinen eigenen Leib? Ich habe noch nie eine Auslegung über diesen Vers gehört. Jetzt ist die Frage, wie lieb ich meinen eigenen Leib? Denn wenn ich weiß, wie ich meinen eigenen Leib lieben soll, dann weiß ich, wie ich meine Frau lieben soll und meinen Nächsten. Der nächste Vers gibt die Antwort darauf. Vers 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Hier sagt er zwei Dinge. Wie liebt ein Mensch seinen eigenen Leib? Er nährt ihn und er pflegt ihn. Nähren bedeutet, könnte man auch sagen, reifen lassen. Er nährt ihn, damit er reif wird, damit er aufwächst. Und pflegen könnte man auch übersetzen mit beschützen oder bewahren. Nun, wie nähren und beschützen wir unseren eigenen Leib? Wir nähren unseren eigenen Leib auf vier Bereichen, so wie Jesus es getan hat. Schlag mal auf Lukas 2,52, lass den Finger hier drinnen und geh zu Lukas 2,52. Da lesen wir, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter, oder eigentlich steht hier Statur, er nahm zu an Weisheit, an Statur, an Gunst bei Gott und bei Menschen. Jesus ist in vier Bereichen gewachsen. Er wuchs an Weisheit, das ist der geistige Bereich. Er wuchs in seiner Statur, das ist der körperliche Bereich. Er wuchs in seiner Gunst bei Gott, in der Beziehung zu Gott, das ist der geistliche Bereich. Und er wuchs an seiner Gunst bei Menschen, das ist der soziale Bereich. Diese vier Bereiche sollte ein Mensch schauen, dass er selber wächst. Und wenn du einen Bereich auslässt, dann bist du nicht gesund. Wir sollten wachsen, geistig, körperlich, geistlich und sozial. Darum ist das Motto für den Bauernhof, wo ich der Leiter bin, Body, Soul, Spirit. Alle Bereiche des Lebens will Gott abdecken und nähren und pflegen und bewahren. Nun, wie sollten wir unseren eigenen Leib bewahren? Ja, indem wir unseren Leib beschützen, nicht leichtfertig wegwerfen. Paulus sagte einmal zu Timotheus, Kapitel 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf deine Lehre. Im 5,22 sagt Paulus zu Timotheus, bewahre dich selbst rein. Nun, was ist die Definition von Selbstliebe? Mich selbst nähren und beschützen. Das ist die Definition. Jetzt weiß ich auch, was die Definition von Nächstenliebe ist. Wie soll ich meinen Nächsten lieben? Indem ich ihn nähre und indem ich ihn beschütze. Das ist Nächstenliebe. Wie liebe ich meine Frau? Meine Verantwortung als Mann ist es, dass ich meiner Frau die Freiheit gebe, dass sie in allen Bereichen des Lebens reifen kann. Dass sie ihre Gaben ausleben kann. Das ist die Verantwortung des Mannes, sagt die Bibel. Dass liebe deine Frau wie deinen eigenen Leib. Dass die Frau reifen kann in Bezug auf im geistigen Bereich, körperlich, in ihrer Beziehung zu Gott und in ihrer Beziehung zu anderen Menschen, sozial. So sollten wir unseren Nächsten lieben, fördern und beschützen. Nun, wie schaut das praktisch aus? Beziehungsweise wie funktioniert es nicht? Ein Beispiel. Nähre und beschütze ich meinem Nächsten, indem ich meinen Nächsten immer mit Bezeichnungen und nicht mit Namen benenne. Zum Beispiel, wie sagen wir, das ist der Geschiedene, das ist der Homosexuelle, das ist der Alkoholiker, das ist der Unbegabte da, das ist der Dicke da. Bezeichnen wir so Menschen? Wenn wir das tun, eine Frage: Hilft es diesen Menschen zu nähren und beschützen wir sie? Nein, natürlich nicht. Nähre und beschütze ich meinen Nächsten, indem ich ihn dauernd kritisiere und ihm nicht vergebe? Nein. Nähre ich den Nächsten, indem ich ihn immer an seine Fehler erinnere? Nein. Nähre und beschütze ich meinem Nächsten, indem ich ungeduldig und unbarmherzig ihm gegenüber bin? Kristallklar, nein. Und wisst ihr, was jetzt interessant ist? Wie liebst du dich selbst? Liebst du dich selbst, indem du dich selbst dauernd bezeichnest, ich bin nur eine Hausfrau. Ich bin nur ein so und so. Hilft dir das, dich selbst zu lieben? Hilft dir das, zu nähren, zu wachsen und zu behüten? Nein. Hilft es dir, wenn du dir selbst nicht vergibst, zu nähren und zu wachsen? Nein. Hilft es dir, wenn du dich selber immer erkennst als untalentierter, unbrauchbarer Christ? Nährst du dich damit und beschützt du dich damit? Die Antwort ist nein. Und wisst ihr, was interessant ist? Das Erste, wenn ich es auf meinen Nächsten beziehe, ist für mich kristallklar. Wenn ich es auf mich selbst beziehe, ist es nicht so kristallklar. Zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, ich habe kaum ein Problem, anderen zu vergeben, meinen Mitarbeitern oder so, wenn sie mal einen groben Fehler machen. Weil die sind ja nur Menschen, die machen halt auch Fehler. Kein Problem, denen zu vergeben. Weißt du, womit ich mich schwer tue? Mir selbst zu vergeben. Und früher habe ich noch gedacht, ja, das ist ja sehr geistlich. Wisst ihr, was das ist, Freunde? Wenn du dir selbst nicht vergeben kannst, dann bist du ein stolzer Mensch. Das ist dein Problem. Weißt du, warum? Weißt du, warum ich mir selbst kaum vergeben konnte? Den anderen schon? Weil der andere, der kann ja Fehler machen. Aber ich bin ja schon ein bisschen besser, ne? Mir sollte das ja nicht passieren und darum brauche ich mir selbst nicht zu vergeben. Das ist nur Stolz. Damit liebst du dich aber selbst nicht. Damit machst du dich selbst nur kaputt und die anderen auf lange Sicht auch. Ich habe Statements gehört, früher zum Beispiel, sei immer barmherzig mit anderen, aber niemals mit dir selbst. Früher hätte ich übereingestimmt, inzwischen stimme ich nicht mehr damit überein. Denn wisst ihr, wir müssen uns daran erinnern, das Evangelium, die Botschaft Jesu, ist eine Botschaft von neuen Anfängen. Auch ich kann neu beginnen, nicht nur der Nächste. Das Kreuz Jesu ist der immerwährende Beweis der ewigen Vergebung und Liebe Gottes, auch für mich, nicht nur für meinen Nächsten. Und darum sagt Gott, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Menschen, die sich selbst nicht lieben, tun sich schwer, andere zu lieben. Menschen, die sich dauernd selbst verurteilen, sind sehr schnell dabei, andere zu verurteilen. Und darum ist die Bibel so klar in diesem Gebot. Noch eins, Selbstliebe ist nicht Selbstsucht. Ein Zeichen der Gottlosigkeit in den letzten Tagen, steht im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 2, ist, dass die Leute selbstsüchtig werden. Philipper 2, Vers 4 ist ein schöner Vers, da steht, jeder von euch sollte nicht nur auf die eigenen Interessen schauen, sondern auch auf die Interessen des anderen. Unterstreiche das Wort auch. Du darfst auf eigene Interessen schauen, aber auch auf die Interessen des anderen. Und wenn eine Person ausschließlich mit sich selbst beschäftigt ist, dann liebt er sich nicht selbst, sondern er ist selbstsüchtig. Und eine Sucht ist nie gesund. Diese Person praktiziert nicht Selbstliebe, sondern Selbstsucht. Selbstsüchtige Menschen sind in der Regel nicht sehr attraktiv und meistens sind sie sehr unzufrieden. Sie buchen ein Wellness-Wochenende nach dem anderen, aber sie fahren nach Hause leer und einsam. Psychologen nennen es die sogenannte Ego-Falle, wenn Selbstliebe verwechselt wird mit Selbstsucht. Gebt mit mir zu Johannes 10, möchte euch dort was zeigen. In Johannes 10 lesen wir von Jesus als den guten Hirten. Und da gibt es drei verschiedene Stimmen, die zu uns reden. Johannes 10, Vers 7. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen, Freiheit wiederum, und Weide finden. Der Dieb, das ist jetzt der zweite, kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und jetzt kommt noch ein dritter, Vers 12. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wird die Schafe nicht zu nicht kümmert. Es ist interessant, in diesem Abschnitt spricht Jesus von drei verschiedenen Stimmen, die wir hören. Das erste ist die Stimme Jesu durch den Heiligen Geist. Die Stimme Jesu hat immer den Geist Jesu, ist immer barmherzig, ist immer recht, ist immer klar. Dann die zweite Stimme ist die Stimme von dem Dieb, der nur zerstört, schlachtet und kaputt macht. Das ist die Stimme des Satans und den Dämonen. Die erkennen wir aber relativ leicht und schnell, denn sie ist meistens zerstörerisch. Sie sagt dir zum Beispiel, schlag zurück, schau, dass du dein Recht bekommst, du hast es verdient. Das erkennt man relativ schnell, das ist Selbstsucht, das kommt von Satan. Aber dann gibt es noch eine dritte Stimme und die ist manchmal schwierig zu erkennen. Und das ist die Stimme des Mietlings. Und ein Theologe, es hat mir gefallen, hat gesagt, diese Stimme ist deine alte, sündhafte Natur, dein altes Ich. Dieser Mietling, er klingt sehr richtig, er klingt sehr gut, aber letztlich ist es Selbstsucht, von der du getrieben bist. Das Problem ist, dass die Stimme des Mietlings, des alte Ego, sehr logisch ist, wenn es redet. Das ist Jesus nicht immer. Die Stimme Jesu ist nicht immer logisch, aber sie ist wahr. Weil Jesus, Gott sagt im Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege, denn meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Darum, die Stimme Jesu ist manchmal nicht logisch, das alte Ego hingegen ist viel logischer. Und das ist manchmal schwierig zu unterscheiden. Darum hören wir manchmal und wir führen dann ein Selbstgespräch. Da geht es schon wieder nur um Selbst, anstatt ein Gottesgespräch zu führen. Selbstgespräch dreht sich immer um sich selbst. Und wir müssen zum Gottesgespräch kommen, auf die Stimme Jesu hören. Weißt du, wie du die Stimmen erkennen kannst? Ich möchte dir ein Beispiel geben. Angenommen, du gehst Skifahren, Golf spielen, Tennis spielen, oder du machst ein Bühnenstück oder du singst, was immer. Weißt du, was diese Selbststimme dir sagt? Sie sagt, du hast nicht die richtigen Kleider, du schaust blöd aus auf der Piste. Tu's nicht. Schau, wie gut die anderen fahren. Das schaut nicht gut aus, das ist peinlich. Du machst dich nur lächerlich bei der Welt. Wenn du joggen gehst, geh, wo dich ja niemand sieht, im Finstern, irgendwo, weil die werden lachen. Das ist die Eigenstimme. Und weißt du, was die macht? Die nimmt dich gefangen. Sie klingt zwar gut und richtig, aber du wirst nicht frei sein. Weißt du, was Gott sagt? Warum erfreust du dich nicht an dem Skifahren mit deinen alten Klamotten? Warum hast du nicht Spaß dabei? Freust dich am Schnee, an dir selbst, an mir und an denen, die mit dir fahren. Und weißt du, was du entdeckst? Du bist frei. Das ist die Freiheit. Die einzige Freude und Zufriedenheit, die Selbstgespräche kennt, ist, wenn du besser, schneller und schöner bist als der andere. Und Freunde, das ist ziemlich traurig. Das ist die einzige Freude, das Selbstgespräch dir bringt. Es kommt nicht von Gott. Selbstliebe ist keine Selbstsucht. Dann noch ein letztes, dann bin ich gleich fertig. Gesetzlichkeit ist noch eine Falle. Es ist eine Falle. Als ich durch die zwei Timotheusbriefe gelesen habe, diesmal ist mir etwas aufgefallen. Ich habe die schon oft gelesen, ich habe schon oft darüber unterrichtet, habe es noch nie gesehen. Ich glaube, dass der Timotheus ein bisschen zur Gesetzlichkeit geneigt hat. Weil Paulus musste dem Timotheus immer wieder erinnern, hab Acht auf dich selbst, Timotheus. Bewahre dich selbst rein. Trink ein bisschen Wein, nicht dauernd nur Wasser. Und er sagte ihm dann auch im 1. Timotheus 6, 17, ich lese euch das vor. 1. Timotheus 6, 17 sagt er im letzten Satz, erbaue auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Er sagt, Timotheus, Gott gibt uns die Dinge, um sie zu genießen. Du darfst dein Leben genießen, du darfst dich selbst lieben, du darfst dich auch um dich selbst kümmern, das musst du sogar, denn sonst kannst du deinen Nächsten nicht lieben, denn du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gesetzliche, religiöse Menschen tun sich wahnsinnig schwer, den Nächsten zu lieben. Kennt ihr gesetzliche Menschen? Vielleicht bist du selber mittendrin. Weißt du, was religiöse, gesetzliche Menschen tun in Gemeinden? Wenn jemand anders ist als sie, wird sofort der Finger auf sie gezeigt. Ah, schau, das ist ein Liberaler. Ah, das ist, ja, der. Religiöse Menschen tun sich wahnsinnig schwer, den Nächsten zu lieben. Und wisst ihr warum? Weil sie sich selbst eigentlich nicht leiden können. Weil sie glauben, sie müssen alles tun, um so zu sein wie Gott. Nur im Sinne von alles recht tun. Und sie merken, sie schaffen es nicht. Und darum können sie sich selbst nicht leiden. Und darum können sie auch die anderen nicht leiden, die es auch nicht schaffen. Religion ist eines der größten Hindernisse, um den Nächsten zu lieben. Es endet dann oft mit Stolz. Übrigens, Stolz ist ein ganz klares Zeichen von Unsicherheit. Stolze Menschen sind die unsichersten Menschen. Sie müssen immer andere runtermachen, damit sie sich selbst halbwegs wohlfühlen. Und wenn sie niemand sonst haben, machen sie sich selbst runter. Zusammenfassend, weil Christus uns zuerst geliebt hat, haben wir die Freiheit, uns selbst und den Nächsten zu lieben. Weil Christus uns bereits angenommen hat, so wie wir sind, haben auch wir die Freiheit, uns so anzunehmen, wie wir sind. Und ich bitte dich um Jesu Willen. Nimm dich an, so wie du bist, denn Jesus hat dich bereits angenommen. So wie du aussiehst, du bist schön in Gottes Augen. Vergiss mal diesen ganzen modernen Blödsinn, was dir heute als schön vorgegaukelt wird. Das hat doch nichts mit Realität zu tun. Du bist schön in Gottes Augen. Du bist geliebt und darum kannst du dich selbst lieben. Und dann wirst du entdecken, ich kann meinen Nächsten lieben. Ich muss ihn gar nicht dauernd begritteln. Ich muss ihn nicht dauernd runterziehen, damit ich mich wohlfühle. Ich kann ihn lieben. Nachdem ich den Musikanten in Montreal zugeschaut habe, diesen Jazz-Musikanten, wisst ihr, was es in mir bewirkt hat? Ich habe mir eine Jazz-CD gekauft. Und ich höre sie jetzt im Auto. Manchmal muss man anderen zusehen, wie sie etwas lieben, bevor wir es selbst lieben können. Es ist, als ob sie dir den Weg zeigen. Das ist Christsein. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte dir von Herzen danken für die Freiheit, für den weiten Raum, auf den du uns gestellt hast, in Jesus Christus. Danke, Herr Jesus, dass du uns liebst, so wie wir sind und uns angenommen hast. Und weil du uns angenommen hast, Herr, können wir uns selbst annehmen und dann können wir den Nächsten annehmen. Ich danke dir dafür. Herr, ich bete für jene unter uns, die sich selbst andauernd runtertun, die sich selbst dauernd bezeichnen als unattraktiv, unbegabt, unwichtig. Herr, ich bete, dass sie sehen mögen, wie wertvoll sie sind, wie besonders sie sind. Ich bete, dass sie lernen, sich selbst zu lieben, weil du sie liebst. Und dass dann diese Liebe in Freiheit rüberkommen kann zum Nächsten. Das wünsche ich mir, Herr Jesus, für mich, für meine Familie, für meine Mitarbeiter, für die Menschen hier. Wir beten, Vater, für die Leute in Japan, von denen wir gehört haben, von Siegfried in Peru und die Menschen, mit denen er gemeinsam lebt. Herr, mögen sie dasselbe entdecken, dass du sie liebst, dass sie wertvoll sind. Segne du sie und ihre Familien. In Jesu Namen. Amen.